Hallo und herzlich willkommen zum Backpack Stories Podcast, der virtuellen Bühne für einzigartige Reisegeschichten. Ganz nach dem Motto, mit Rucksack los, mit Geschichten zurück, bekommst du hier die Backpack Stories von Weltenbummlern und Abenteurern. Diese Erlebnisse lassen dich die Welt mit ganz anderen Augen sehen. Lerne wertvolle Tipps und Tricks von erfahrenen Globetrottern, hol dir Inspiration für deinen nächsten Trip und stille in der Zwischenzeit beim Zuhören dein Fernweh. Komm mit auf eine spannende Reise mit packenden Abenteuern, fremden Kulturen und faszinierenden Begegnungen fernab des Alltags. Jetzt tauchen wir ein mit eurer Gastgeberin Carla Vollert. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Backpack Stories Podcast. Wir sind hier in Berlin in einem Coworking Space und ich freue mich mega, denn die Melissa ist bei mir von Indojunkie. Und wir kennen uns eigentlich auch eher online und haben uns jetzt endlich mal in live kennengelernt und genießen das schöne Wetter hier in Berlin. Ich freue mich, dass du da bist und sage herzlich willkommen.
Danke, lieber Carla. Super schön, dass du hergekommen bist und ich freue mich auf den Plausch mit dir.
Ja. Du betreibst den Blog Indojunkie seit ungefähr 4 Jahren. Und ja, erzähl mal so ein bisschen über dich und vor allem, wie es dazu kam, wie du dich in Indonesien verliebt hast.
Ja, also zusammengefasst kann man schon sagen, dass ich jetzt seit 4 Jahren knapp mit Indojunkie unterwegs bin und vor allen Dingen in Indonesien unterwegs bin und seit 2 Jahren auch Bücher schreibe, gemeinsam mit meiner besten Freundin Petra. Und wir jedes Jahr vor Ort sind, mal 2 Monate, mal 3 Monate, mal ein Jahr lang. Und vor Ort halt immer nach den schönsten, neuesten Orten suchen und mittlerweile halt auch ein kleines Team haben an Gastautoren, die uns halt immer wieder Texte liefern von vor Ort, die vor Ort leben und sich auch verliebt haben in das Land. Und ja, das tue ich gerade so aktuell. Und wie das alles gekommen ist, das war eigentlich, ich glaube, als ich 19 war, habe ich in Korea für ein Jahr gelebt und habe dort studiert. Und bin in den Semesterferien nach Südostasien runtergefahren, um dort einfach zu reisen. Und irgendwie bin ich dann in Bali geendet und habe dort eine Tauchausbildung gemacht zum Open Water Diver. Und habe mich total in das Tauchen verliebt. Bin dann zurück nach Deutschland und ich war nie lange in Deutschland. Ich konnte es nie abwarten, wieder ins Ausland zu gehen. Habe dann spontan so Initiativbewerbungen für Tauchschulen gemacht. Und habe mich dann in einer Tauchschule in Lombok beworben, als Mädchen für alles so ein bisschen. Und habe die Zusage bekommen und hatte eine super, super, super tolle Zeit dort. Habe dann die komplette Tauchausbildung bis zum Rettungstaucher machen dürfen. Und im Gegensatz habe ich ein bisschen beim Marketing ausgeholfen. Das war ein ganz tolles Tauschgeschäft. Und und seitdem war es eigentlich um mich geschehen. Es war so eine schöne Zeit dort. Und das Tauchen und die Leute und die Kultur. Und seitdem bin ich halt jedes Jahr zurück. Bis dann halt irgendwann 2013 oder 14 Indojunkie entstand. Und seitdem ist es natürlich nicht nur noch meine Leidenschaft, sondern sogar mein Job mittlerweile.
Ja, und du verbringst ja wirklich sehr viel Zeit damit, ne? Es ist irgendwie dein Leben, du bloggst darüber, du bist dort, du schreibst darüber. Wie ist das? Findest du immer noch spannende Berichte, die du da veröffentlichst? Oder denkst du irgendwann, man kann alles gesehen haben?
Also das ist natürlich immer die Gefahr bei einem Nischenblog, dass man halt sich für ein Land entschieden hat und nach Jahren irgendwann, dass man denkt, da gehen einem die Geschichten aus. Aber ich glaube, ich habe da ein bisschen Glück gehabt, dass ich mir ein ziemlich cooles Land ausgesucht habe, weil Indonesien ist einfach so riesig. Ich meine, es sind über 17.000 Inseln und allein das muss man sich halt mal bildlich vorstellen, wie viele Inseln dort sind. Und jede Insel hat so seine ganz eigenen Flair, weil die halt auch isoliert voneinander entstanden sind. Das heißt, es gibt eine eigene Kultur, es gibt eine eigene Vegetation, es gibt eine eigene Landschaft. Da ist mehr Dschungel, hier ist mehr Vulkanlandschaft. Dort ist einfach nur, sag ich mal, Steppe und sonst nichts. Und da ist ganz, also es ist einfach total abwechslungsreich. Und ich muss sagen, es ist mir auch nicht einmal vorgekommen, dass ich nicht mehr wüsste, was als nächstes auf dem Blog erscheinen könnte. Allein die ganzen Orte, dann kommen die ganzen Aktivitäten dazu, die man dort machen kann, die verschiedenen Zielgruppen, die man ansprechen kann. Also ich glaube, diese Insel, die hat einfach, also dieses Land mit den ganzen Inseln, das ist so viel zu bieten, dass man da jahrelang drüber bloggen kann. Ich meine, ich glaube, es gibt sogar eine Rechnung, dass wenn man irgendwie jede Insel gesehen haben will und jeden Tag auf eine andere Insel geht, dass man über 56 Jahre unterwegs ist. Und dann wäre ich jetzt, wenn ich jetzt damit anfangen würde, das wird
noch
eine Lebensaufgabe, das wird knapp werden, ja.
Und welche Inseln hast du bisher schon besucht?
Soll ich die alle so aufzählen, Mann?
Ja, mach mal.
Also Am meisten klar war ich auf Bali, dann habe ich in Lombok, war ich eine lange Zeit zum Arbeiten, aber auch zum, also arbeiten kann man ja offiziell nicht in Indonesien, das war, wie gesagt, dieses Praktikum. Flores, habe ich eine komplette Rundreise rund um Flores gemacht, das war super schön. Dort habe ich auch viel Zeit verbracht. Sumbawa, jetzt erst wieder letztes Jahr mit meinem Freund zusammen zum Surfurlaub. Sumatra habe ich komplett durchreist, vorletztes Jahr noch. Sulawesi mit Petra zusammen fast 8 Wochen lang für eine Buchrecherche und Doku dort gedreht. Java war meine allererste Reise, einmal komplett durch Java mit einem Kumpel. Ja, das sind so die Hauptinseln, glaube ich, wo ich war. Und dann halt diese ganzen kleinen Inselchen dazwischen. Und was noch fehlt an großen Inseln sind Kalimantan, Papua und die Molukken. Und das werde ich dann das nächste Mal angehen, denke ich mal.
Cool, ja, ist auf jeden Fall ein Land, was definitiv nicht langweilig wird. Du hast auch die ganzen Aktivitäten angesprochen. Was machst du so am liebsten? Also ich tauche total gerne, Surfen ist jetzt noch nicht so meins. Wo findet man dich am meisten?
Tatsächlich halt bis vor, also am Anfang war ich halt super, 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 super into Diving und deswegen halt auch war ich halt hauptsächlich tauchen und dann erst relativ vor 2 oder 3 Jahren habe ich mit dem Surfen angefangen, aber auch nur deswegen, weil wir ein Surfbuch schreiben wollten. Und eine Freundin von uns hat dort gelebt, die hatte die Idee und dann dachten wir, okay, wenn wir das jetzt mit veröffentlichen, dann wollen wir nicht nur den Kulturteil übernehmen, sondern wir wollen natürlich auch ein bisschen wissen, was das ist, geht, ne? Ja. Weil das der Content, wie gesagt, kam von der Freundin, aber ja, dann haben wir halt vor 3 Jahren zusammen, Petra und ich, mit dem Surfen angefangen und haben auch wirklich jeden Spot getestet, wie der für Anfänger geeignet ist. Und dann dachten wir, so ist eigentlich ganz geil. Ja, und seitdem surfen wir halt auch. Nicht besonders gut, muss ich sagen. Super, also im Vergleich zu Tauchen ist es einfach viel schwerer. Und da hat Indonesien halt super viel zu bieten, was Surfen angeht, Tauchen angeht. Yoga ist halt viel auf Bali noch, also ich mache auch super gerne Yoga. Das findet man halt nur auf Bali, weil es eigentlich nicht Teil der Kultur ist. Es kommt ja eigentlich aus Indien. Okay. Aber es hat super viel Gemeinsamkeit mit der balinesischen Kultur. So dieses diese Lebensphilosophie, die findet man halt, da findet man schon viele Parallelen. Allein mit den Göttern ist ja auch Hinduismus, also da findet man auch viele Parallelen. Das heißt, es kommt jetzt eigentlich fehl am Platz vor, aber außerhalb von Bali findet man das eigentlich nur ganz wenig, noch auf Lombok und dann wird es weniger. Ja, und dann halt Trekking, also Vulkane gibt es da ja en masse und gerade auch Indonesier sind eigentlich, werden immer mehr so Trekking Fanatiker, sag ich mal, also das sind super viele Leute, die halt einfach, wo du super geile Trekkingrouten hast, auf Vulkanen oben campen kannst, also das ist halt auch viel und ja, deswegen, also das ist auf jeden Fall für jeden da was dabei und langweilig wird einem bestimmt nicht.
Ja, das klingt auch auf jeden Fall so. Und wenn du jetzt den Anfängern, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, was empfehlen würdest, welche Inseln oder welche Zeit würdest du da empfehlen?
An Inseln, glaube ich, finde ich immer ein ganz cooler Einstieg ist Flores, weil es halt eine, also Flores ist sozusagen 2, 3 Inseln weiter von Bali, weiter östlich. Und die ist halt relativ klein, die Insel. Das heißt, man hat halt nicht so wie bei den Sumatra, Sulawesi ist eine riesige Insel. Wenn man sich das mal auf der Karte vorstellt, das ist riesig. Und da kannst du nicht alles in 2 Wochen sehen, das ist einfach ein Fakt. Und 3 Wochen ist auch schon fast zu knapp. 4 Wochen auch schon fast. Also
wie lange braucht man für die Großen?
So, schon so 6 Wochen auf jeden Fall, wenn man es entspannt haben will. Und wenn man halt nicht nur die Highlights abklappern will, sondern das Echte sehen will. Und Flores ist halt ein bisschen kleiner, da kannst du auch in 2 Wochen schon relativ viel sehen. Und man sagt so, hey, wenn ihr in Bali startet, dann rüber nach Flores geht und dort halt euren Urlaub verbringt, dann sieht man halt eine super schöne, abwechslungsreiche Insel, die super viel zu bieten hat, aber nicht einen so überfordert wie viele andere Inseln und wo man auch nicht so viel Zeit verliert im Bus, Bahn gibt's ja eh nur auf Java. Aber genau, deswegen ist das eigentlich ein ganz cooler Einstieg. Du hast trotzdem dort alles. Also du hast dort, du kannst dort tauchen, du kannst dort Vulkankrater sehen, dir anschauen. Man kann dort am Strand campen und also es gibt super viel zu tun, obwohl die Insel in Anführungsstrichen relativ klein ist zu den anderen. Und dann halt natürlich auch Lombok. Lombok ist ja der kleinere Bruder von Bali nebenan. Und dort hast du halt auch, also ich bin großer Fan von Lombok. Nicht jeder mag Lombok so gerne, weil die Kultur ist halt auch nochmal eine andere. Wenn man gerade von Bali kommt, ist man manchmal so ein bisschen so. Aber dort ist halt auch super, super abwechslungsreich mit Tauchen, Surfen, Strände, Vulkane mit dem Rinjani-Vulkan. Genau. Und Zeiten, hast du auch gefragt, oder?
Ja, Reisezeiten.
Das würde ich schon sagen. Grundsätzlich würde ich eher die Trockenzeit bevorzugen im Vergleich zur Regenzeit, weil die Regenzeit halt neben dem Regen halt auch viel Müll mit sich bringt. Und das ist halt nicht so geil im Urlaub halt zwischen Müll und alten Pampers und Müll halt einfach zu schwimmen und am Strand zu liegen. Deswegen halt grundsätzlich eher die Trockenzeit und dann halt auch vor allen Dingen so Mai, Juni, weil das ist halt schon nach der Regenzeit, das heißt, die Natur ist noch super saftig und grün, aber noch vor der High Season, das heißt, es sind noch nicht so viele Leute, man hat trotzdem noch so ein bisschen eine entspannte Atmosphäre, ja, deswegen ist Mai und Juni, glaube ich, so eine ganz geile Zeit.
Cool. Also ich war schon mal auf Bali und auf Lombok und Java, das ist ja so wahrscheinlich das, was so am meisten ist. Und es gibt ja auch viele Diskussionen über Bali, ne, dass es einfach jetzt schon zu überlaufen ist und so. Wie ist da so deine Einstellung zu?
Also ich glaube, man kann dann nicht mehr drum hinwegsehen, dass es wirklich überlaufen ist und touristisch wie Sau. Aber ich meine, Bali war immer schon touristisch. Früher waren es halt nur die Australier, die halt hingekommen sind in den 70er Jahren. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie ein Secret Spot war in den letzten 50 Jahren. Nur, dass es halt jetzt einfach ein bisschen an, es nimmt einfach Überhand an, weil auch viele ostasiatische Touristen Bali auf einen Kurztrip-Liste haben oder es einfach unglaublich gehypt wird. Also auch in Medien, auf Instagram, überall ist Bali the place to be, Digital Nomads, Yogis. Also du hast irgendwie das Gefühl, da kommen so viele verschiedene Leute zusammen, die das halt übelst feiern, was natürlich dann wiederum dazu führt, dass da noch mehr Leute hinkommen. Und aktuell platzt auf jeden Fall der Süden aus allen Nähten. Man hat viel zu wenig Infrastruktur, um diese ganzen Leute zu bewältigen, wozu natürlich auch Müll zählt, aber auch Straßen, Verkehr, also der Verkehr ist katastrophal im Süden. Also man steht da manchmal für eine Strecke, die man eigentlich 20 Minuten hätte fahren können. Mit dem Roller ist man zum Teil 3 Stunden unterwegs. Das macht keinen Spaß mehr, muss man sagen. Aber es gibt natürlich auch den Norden und den Osten und den Westen. Und da kommen die wenigsten Leute hin. Die meisten kommen nach irgendwie Kuta oder Canggu oder Ubud und denken sich so, wow. Und wenn man dann mit dem Gefühl nach Hause geht, kann es schon sein, dass man sich denkt so, ups.
Was finden die anderen an Bali toll, ne? Ja.
Und ja, aber wenn man halt wirklich das echte Bali sehen will, muss man sich auf den Roller setzen, auf dem Fahrrad setzen, die Seitenstraßen nutzen und nicht die Hauptverkehrswege. Man muss mit Locals reden, man muss nicht den Tipps aus Reiseblogs und Instagram und keine Ahnung was folgen, sondern einfach sich treiben lassen, weil das, was Bali ausmacht, ist nicht die Sehenswürdigkeit, sondern es sind sozusagen die Wege zwischen den Sehenswürdigkeiten. Das ist der Weg von Canggu zum Thalot-Tempel, wo man in der Seitenstraße auf die alte Ibu trifft, die einen auf den Kaffee einlädt, während die Hühner und Schweine um einen rumlaufen. So, das sind so in Reisfeldern sich verliert oder aus Zufall auf irgendeinen Wasserfall stößt. So, das sind so die Momente, wo man, glaube ich, denkt, so, oh, okay, das ist Bali. Wenn man irgendwie in eine Zeremonie gerät, wenn man auf eine Zeremonie eingeladen wird, wenn man mit einer Familie abhängt, deren Sohn dann morgen heiratet, man wird dazu eingeladen.
Ja. Und das halt echte Leben, ne, einfach mitbekommen, ja.
Und das gibt's auf jeden Fall noch auf Bali, weil die ganzen Locals, die leben ihre Kultur noch sowas von, ich weiß nicht, wie die das machen, aber die lassen sich nicht von den zigtausend Millionen Touristen beirren. Die machen ihr Ding und auch wenn alle anderen oben ohne am Roller rumcruisen, haben sie noch ihre Zeremonien und ja, und das ist halt irgendwie krass, dass die Balinesen das halt noch so durchziehen und das ist einfach das Besondere und ich glaube, deswegen hat Bali noch genauso viel Magie wie früher. Man muss halt nur genauer hinschauen.
Und du hattest auch erwähnt, und ich wusste das auch schon vorher, dass du ja auch die Sprache sprichst, ne? Also wie kam das? Und ist das wirklich, weil du dich dafür so interessierst? Oder ja, hast du extra dafür einen Kurs gemacht oder hat sich das ergeben?
Ich glaube, es waren so verschiedene. Das hat angefangen, weil ich in der Tauchschule gearbeitet habe, wo die Locals kaum Englisch konnten. Das heißt, ich kann auf jeden Fall alle Fischnarben auf Indonesisch. Und dann hatte ich halt schon so die Basics, aber das war nicht so gut. Und danach bin ich dann irgendwann, ein Jahr später habe ich in einer balinesischen Fischerfamilie gelebt für ein halbes Jahr. Und dort habe ich mit den Eltern halt auf Indonesisch reden müssen. Und da viele ältere Indonesier Indonesisch auch nur als Zweitsprache haben, das heißt, sie haben ihre Balinesisch, ist die Hauptsprache in Bali, Sasak in Lombok, die haben halt alle noch ihre eigenen Local Languages, die halt nichts mit Indonesisch zu tun haben. Das heißt, gerade die älteren Leute sprechen auch so ein relativ einfaches Indonesisch. Und deswegen kann man super schnell das eigentlich aufnehmen, weil es halt auf einem niedrigen Niveau stattfindet. Was also, ne, es reicht komplett, um alles zu sagen, was man will. Ja, und danach habe ich dann halt mit einem ganz guten Grundlevel bin ich dann nach Passau und habe in Passau nochmal Indonesisch an der Uni gelernt. Und ein Jahr oder so. Und dann war es jetzt, jetzt ist es auf einem Level, wo ich halt eigentlich mich super gut unterhalten kann und es macht auch einfach Spaß, die Sprache zu sprechen. Das ist echt eine lustige
Magst
Sprache.
Magst du mal ein, zwei Sätze sagen?
Was soll ich denn sagen?
Was man sagt, hallo, wie geht's Ihnen? Ich hätte gerne.
Das ist dann ein Hallo ist tatsächlich auch Hallo. Apa kabar ist, wie geht's? Ich bin Coffee, ist saya minta kopi. Aber es gibt dann so ein paar ganz lustige Wörter, wie zum Beispiel, dass man zum Beispiel auch, wenn man die Mehrzahl sagt, sagt man einfach das Wort doppelt. Zum Beispiel, Stern ist Bintang und Stern ist Bintang Bintang. Oder Baum ist Buchon und Bäume sind Buchon Buchon.
Das ist, halt das ist natürlich wirklich simpel dann, ne?
Ja.
Und ich habe mal gehört, ich weiß aber nicht, ob das bei Indonesisch war, dass die gar nicht so wirklich diese ganzen Zeiten haben, sondern man sagt einen Satz und setzt einfach gestern hinten dran oder sowas. War das bei Indonesisch?
Ja, es ist, die haben allgemein, also das Level, was ich gelernt habe, es gibt natürlich auch krassere Grammatik, aber das spricht keiner. Also, sag ich mal, die Localsprache, also die man auf der Straße spricht, da hast du keine Zeiten, du hast keine Konjunktionen, wie man es nennt. Also man sagt einfach, ich esse Nudeln. Du essen Nudeln, wir essen Nudeln. Also es gibt keinerlei, deswegen ist es eigentlich, du lernst halt einfach nur Vokabeln und packst sie zusammen und schon hast du einen Satz gesagt, der muss vielleicht nicht, vielleicht stimmt der gar nicht, wie ich den sage, aber jeder versteht mich.
Ja.
Und soweit ich es halt auch weiß, weil ich es gelernt habe, ist es aber auch so, dass es da einfach ganz viel weniger diese ganzen Strukturen in der Sprache gibt, was das halt einfach viel einfacher macht. Aber diese Wörter haben halt nichts mit dem zu tun, was wir kennen. Das heißt, man muss wirklich sich krasse Eselsbrücken bilden, dass man überhaupt diese Wörter sich merken
kann. Auch ein ganz anderer Klang, ne? Also alles.
Ich habe super den Straßenslang, ich höre immer, wenn Leute mir sagen, dass ich, wenn ich halt rede, dass ich halt... Genau, man merkt, dass ich es auf der Straße gelernt habe, weil es halt einfach super der, ne, nicht das hohe Indonesisch, was man in Unis lernt, sondern wirklich so dieses Basic. Und das macht einfach Bock.
Ja, aber wenn man durchkommt und ich finde halt auch, also ich spreche ja total schlecht generell Sprachen, aber man merkt ja, ne, selbst wenn man mal ein, zwei Wörter kennt, dann freuen die sich ja total.
Total.
Ne, gerade du, wenn du viel Zeit da verbringst, rennst natürlich da offene Türen ein. Ne?
Also das kann ich auch jedem empfehlen, der mal nach Indonesien geht, sich die Basics anzulernen. Es gibt super gute Apps, es gibt einfach ein paar Vokabeln runterschreiben zum Bestellen, zum Hallo sagen, zum Danke sagen. Die Leute freuen sich einfach übelst. Und dann auch noch auf der Local-Sprache, dann ist man, glaube ich, komplett weg. Also wenn man auf Balinesisch Danke, Suksema sagt, ist das in Balinesische, dann gucken dich alle mit strahlenden Augen an und danach, also es bringt mehr als irgendwelche, was weiß ich, das ist halt einfach so ein Icebreaker.
Ja, total. Und nur noch mal ganz kurz auf das Geldniveau. Ich kann mir vorstellen, vielleicht ist es wirklich so, Bali ist ja so gehypt. Ist es da auch teurer als auf den anderen Inseln oder macht das gar keinen Unterschied?
Es ist auf jeden Fall teurer. Und das ist halt auch ein bisschen das Problem. Es wird ja nicht nur teurer für die Touristen, sondern auch für die Locals.
Für die Einheimischen.
Also es ist ganz komisch, weil du kannst da mittlerweile halt leben und essen. Das hat schon Deutschlandniveau. Also du hast natürlich immer noch, weil wenn du jetzt die Wahl hast zwischen einem fancy Breakfast Ball in so einer Hipsterbude oder halt dem Nasi Goreng in dem Warung nebenan, kannst du halt zwischen 10 Euro fürs Frühstück auch 1 Euro nur ausgeben. Mhm. Wenn man die Wahl hat, dann ist es halt oft so, dass man sich dann halt doch für das Gewohnte entscheidet und nicht das gegrillte Spanferkel zum Frühstück isst, was die Balinesen halt zum Teil tun. So. Und es ist halt auf jeden Fall teurer geworden. Alles ist teurer geworden, weil natürlich auch die Locals, die Business machen, ihre Preise erhöhen, weil halt mehr Pauschalurlauber hinkommen, die mehr Geld mitbringen als jetzt die Backpacker noch und die Hippies von 70er Jahren. Ist auf jeden Fall teurer geworden. Und je weiter man sich von Bali wegbewegt, desto günstiger wird's, desto authentischer wird's, desto auch mehr basic wird's. Also also das Westliche wird halt immer weniger. Ne? Und irgendwann gibt es halt nur noch Hocktoiletten und irgendwann gibt es nur noch Nasi, also Reis, morgens, mittags, abends. Und aber dann wird es für mich erst wirklich Reisen.
Da ist man so angekommen in dem Land, ne?
Ja.
Ach, cool. Und was würdest du sagen jetzt von der ganzen Zeit? Was war so deine Backpack-Story, dein Highlight?
Ich glaube, das war mit der Petra zusammen in Sulawesi, auf den, war das in Togeninseln. Da haben wir irgendeinen Typen kennengelernt. Ich glaube, das war der Tauchguide von irgendeiner Tauchschule, wo wir waren, der uns dann auch in ein Seenomadendorf mitgenommen hat, wo wir mit dem Boot hin sind und haben dann in einer Family, von ihm war es unsere Tante, in so Stelzenhäusern gewohnt. Da war nichts mit Tourismus, es war einfach nur Family. Haben wir in so Stelzenhäusern gewohnt, mitten am Wasser, und haben halt so das Dorfleben von so einer Seenomadenfamilie fast eine Woche mitbekommen. Das war total abgefahren, weil wir da, weil ich meine, die Toilette bestand darin, dass es einfach nur ein Häuschen war mit einem Loch im Boden, und dann hat man halt sein Geschäft ins Meer erledigt, ja. So, und die Fische haben den Rest erledigt. Und das erstmal so, oder duschen mit der ganzen Community zusammen, duscht man halt mit einem Sarung. Jeden Abend trifft man sich beim Duschen, quatscht da halt die Frauen und ne, man macht dann halt das. Oder dass man morgens, mittags, abends nur Fisch isst, dass man morgens irgendwie auf so, wir haben auf so harten Boden einfach gepennt und da war nichts, also kein Kissen, nichts und so. Und dann morgens hat es halt reingeregnet und die ganzen Kinder haben uns schon angeschaut vom ganzen Dorf. Über 30 Kinder gucken uns morgens an, nach dem Aufwachen. Waren nicht diese abgefahrenen Leute da, die da jetzt bei uns im Dorf sind, aufwachen. Und das war super intensiv, die Zeit, abgefahren. Dann sind wir mit dem Boot immer raus und also das war auf jeden Fall mit einer der intensivsten und schönsten und aber auch anstrengendsten Zeiten, die wir da hatten. Und das ist natürlich eine, das gibt's überall in Indonesien noch, diese Sachen, wenn man halt neugierig ist und die richtigen Leute fragen und einfach sagt, hey, kannst du mich mal mit zu deiner Family nehmen? Oder, ne, das sind halt so Sachen, das gibt's in Indonesien wie Sand am Meer, wenn man halt sich dafür öffnet. Ist.
Ja. Ach, mega cool. Vor allem, das sind ja auch so Sachen, die kennt man eher aus dem Fernsehen, aus der Reportage, wo jemand weiß Gott wo anfragt und dann so eine Familie begleitet. Aber es ist natürlich mega cool.
Ja, vor allem, weil die Indonesier hat eigentlich super gerne Urlauber oder Reisende einladen. Also die finden das total toll, die mit nach Hause zu nehmen und die ganze Family vorzustellen. Dann gewinnen die auch an Ruhm, sag ich mal. Wenn du einen Westlauf-Freund hast, dann ist das auch voll geil für dich. Total und alle stolz. Feiern dich voll, ja. Das heißt, im Endeffekt freuen sich total, wenn du dich halt respektvoll verhältst natürlich. Ja. Aber im Endeffekt freuen sie sich total, wenn die dich mit nach Hause nehmen können oder sagen, hey, wo wohnst du eigentlich? Wo kommst du her? Wo ist deine Familie? Und dann so, ja, da und da. Und ja, sollen wir mal zusammen hingehen? So. Also so Kleinigkeiten. Es gibt tausend Wege, wie man, sag ich mal, wirklich reisen kann dort. Und ja,
das ist echt spannend. Cool. Und was ist so dein nächster Traum? Gibt es noch irgendwas auf der Liste, was noch nicht abgehakt ist in Indonesien?
Auf jeden Fall als allernächstes. Also ich habe immer schon davon geträumt, so eine richtige Tauchexpedition zu machen. Das heißt, für mehrere Wochen auf einem Boot jeden Tag bis zu 2-3 Mal zu tauchen, in Gegenden, wo halt sonst niemand taucht. Und das geht halt nur, wenn du mit einem Boot ganz tief ins Nirgendwo fährst. Und ich habe da jetzt einen coolen Anbieter gefunden, mal gucken, ob das stattfindet nächstes Jahr. Und die machen das zur Hammerhai-Saison. Das heißt, da hast du die Chance, über riesige Schwärme an Hammerhaien zu tauchen. Und das ist halt so ein kleiner Traum noch. Und genau, das wird dann halt 4 Wochen lang nur auf dem Boot leben. Und da habe ich halt ultra Bock drauf. Mal gucken, ob das klappt. Und das wäre auf jeden Fall das nächste Ziel. Und dann würde ich gerne nochmal mit meinem Freund, weil der super gerne surft und halt mal Sumatra entdecken würde, würde ich halt mit ihm nochmal nach Sumatra und dort die Westküste, so die ganzen Inseln, die zwischen den Mentawais und Nias sind, das sind halt noch so ganz viele tolle Inseln. Und dort halt ein bisschen off the beaten track.
Ja.
Ein paar Wellen suchen.
Ach, cool. Und du hattest vorhin angesprochen, dass ihr auch Bücher geschrieben habt. Über welche Reiseziele ist es genau?
Einmal über Sulawesi, das war unser erstes Buch. Und tatsächlich hat sich auch nicht so viel verändert. Also es ist noch relativ, wo man sagen kann, so das hat nicht so krass entwickelt wie Bali, weil Bali verändert sich halt total krass. Mhm. Dann haben wir eins über Surfen auf Bali geschrieben und eins über Bali selber. Und jetzt arbeiten wir gerade an dem Update von unserem Bali-Buch, was irgendwann im Juli, August rauskommen wird. Und das, glaube ich, wird super, super schön, weil wir da halt auch super viel Nachhaltigkeitstipps geben, weil ich meine, es ist ein Fakt, dass Bali ein Problem hat, was so Müll angeht und so. Und da geben wir halt immer wieder so Tipps, wo man halt sagen kann, hey, es gibt auch voll die geile Möglichkeit, dass du ein Beach Cleanup machst mit anderen Leuten zusammen. Dort lernst du Leute kennen, die cool sind. Du kommst zu Gegenden und Stränden, wo du sonst nie hingekommen wärst, und gleichzeitig tust du noch was Gutes und gibst was zurück in das Land, wo du Reisen bist. Und so Tipps kommen halt ganz viel in diesem Buch vor, weil wir, glaube ich, halt auch die Verantwortung einfach haben, dass wenn wir halt so eine Reichweite haben und halt so das wunderschöne Land Indonesien promoten, dass wir dann halt auch die Leute in die richtige Richtung lenken müssen und halt auch die Verantwortung haben, dass das halt nachhaltiger Tourismus einfach langfristig ist, weil ansonsten ist langsam, also Bali muss da auf jeden Fall was ändern, weil ansonsten, ne, man will ja auch, dass das noch länger die Schönheit behält, die es einst hatte.
Und du hast ja mit der lieben Yvonne noch ein Projekt Biru Biru und sie wird beim nächsten Event auch vor Ort sein und ein bisschen was ausstellen, aber vielleicht magst du kurz es noch vorstellen.
Ja, also die Biru Biru ist wirklich aus unserer Nacht- und Nebel-Aktion entstanden, weil Yvonne und ich halt beide super die Meeresliebhaber sind, weil ich als Taucherin und Yvonne ist halt auch immer schon, hat eine Anziehungskraft vom Meer und und irgendwie haben wir halt beide mitbekommen, dass es halt leider viele Probleme gibt mit Müll, mit anderen Geschichten, dass Korallen zerstört werden, dass Bildungsprobleme in vielen Ländern gibt, wo es die größte Vielfalt gibt unter Wasser, was also eigentlich am meisten geschützt werden müsste. Mm. Ich meine, die Nordsee, ja, okay, ist schon, hat auch viel, aber so ein
riesen Korallenriff jetzt nicht.
Ja, und diese Korallenriffe, die sind in Ländern gerade, wo das Bildungsproblem am größten ist und dort, deswegen haben wir jetzt uns entschieden, dass wir Leute nicht so gerne spenden, aber dass Leute gerne schöne Dinge haben und dass man aber halt auch schöne Dinge produzieren kann mit einer Message dahinter und einen Teil davon spenden und dass das dann halt eher passiert, als wenn man halt nur nach Spenden fragt. Deswegen haben wir halt jetzt schon so ein paar Armbänder, Notizbücher und Ketten, die halt alle so eine Ocean-Message haben. Und dann spenden wir halt und haben jetzt schon, wir haben schon Mantarochen adoptiert und Schildkröten und Delfine und haben wir haben Korallen adoptiert, die dann sozusagen wieder gepflanzt werden konnten.
Ja, mega cooles Projekt.
Beach-Knaps gemacht und all die Geschichten. Das machen wir auch mit InnoJunkie tatsächlich auch. Wir spenden jeden Monat und machen da auch solche Geschichten, weil wir das glauben, ist halt einfach unsere Aufgabe, dass wir was zurückgeben.
Ach man, das ist so cool. Wir können jetzt noch ewig weiter quatschen, aber ich denke, die wichtigsten Infos haben wir jetzt beisammen. Und wir finden dich auf jeden Fall auf indojunkie.com. Wo finden wir dich noch?
Auf indojunkiewipes.com, wenn man sich für Aktivitäten vor Ort interessiert. Dann birobiro.de, wenn man unsere Ozeanprojekte unterstützen will. Und das sind so die, also tatsächlich habe ich gar keinen persönlichen Channel auf Instagram. Instagram, InnoJunkie.
Facebook wahrscheinlich.
Facebook auch, ja, genau.
Die üblichen Verdächtigen.
Genau, die üblichen Verdächtigen.
Ja, cool. Ich sage vielen lieben Dank. Schön, dass das endlich mal geklappt hat. Denn Indonesien interessiert mich auch weiterhin. Wer weiß, wann die nächste Reise wieder dorthin geht. Und vielen lieben Dank.
Danke, dass du mich eingeladen hast. Hat mich total gefreut. Und vielleicht sieht man den ein oder anderen Mal irgendwo in Indonesien.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du hattest eine schöne Reise. Um dich mit anderen Weltmummeln auszutauschen, tritt der Backpack Stories Community auf Facebook bei. Ich freue mich sehr, wenn du meine Show abonnierst und auf iTunes eine Bewertung hinterlässt. Ich hoffe sehr, wir sehen uns persönlich beim nächsten Backpack Stories Event. Für alle Termine schau auf www.backpack-stories.de. Alles Liebe und bis bald!